Russlands bekanntester Professor der Astronomie, Boris Woronzow-Veljanino, sagte, dass es eine unbegrenzte Anzahl von Planeten im Universum geben müsse, die von intelligenten Wesen bewohnt würden. Diese Aussage des russischen Astronomen bestätigen die Informationen, die in der Brahma-Samhita gegeben werden. In der Brahma-Samhita wird gesagt, dass es nicht nur eine unbegrenzte Anzahl von Planeten gibt, wie auch der russische Astronom bestätigt, sondern auch eine unbegrenzte Anzahl von Universen. All diese Universen mit ihren unzähligen Planeten schweben in und sind entstanden aus der Brahman-Ausstrahlung, die vom transzendentalen Körper Govindas, Sri Krishnas, des ursprünglichen Herrn, ausgeht, der von Brahma verehrt wird, dem herrschenden Halbgott des Universums, in dem wir leben. Der russische Astronom bestätigt ebenfalls, dass alle diese Planeten, deren Anzahl auf nicht weniger als 100 Millionen geschätzt wird, von Lebewesen bewohnt werden. In der Brahma-Samhita wird ebenfalls gesagt, dass in jedem einzelnen der unzähligen Universen eine unbegrenzte Anzahl von verschiedenartigen Planeten schweben. Die Vermutung des Astronomen wurde von Professor Wladimir Alpatow, einem Biologen, unterstützt, der behauptete, einige der oben erwähnten Planeten hätten einen Entwicklungsstand erreicht, der dem der Erde entspräche. In dem Bericht aus Moskau heißt es weiter: Es besteht die Möglichkeit, dass es auf solchen Planeten Leben gibt, das mit dem auf der Erde vergleichbar ist. Der bekannte Chemieprofessor Dr. Nikolai Tsirov, der sich mit der Erforschung anderer Planeten befasst, wies darauf hin, dass sich der Organismus eines Marsbewohners zum Beispiel sehr gut der Erdatmosphäre anpassen könnte. Nach seinen Vermutungen wäre die gasartige Zusammensetzung der Marsatmosphäre durchaus geeignet, Wesen am Leben zu erhalten, die sich dieser Atmosphäre angepasst hätten. Die Anpassungsfähigkeit der Organismen auf den unterschiedlichen Planeten wird in der Brahma-Samhita als Vibhuti Binam beschrieben, was bedeutet, dass auf jedem einzelnen der unzähligen Planeten im Universum eine besondere Atmosphäre herrscht und dass die Lebewesen auf diesen Planeten entsprechend der günstigen oder ungünstigen atmosphärischen Verhältnisse unterschiedliche Entwicklungsstufen in der Wissenschaft, Psychologie und so weiter erreicht haben. Vibhuti bedeutet besondere Kraft oder Fähigkeit und Binam wird mit unterschiedlich übersetzt. Die Wissenschaftler, die den Weltraum erforschen wollen, indem sie versuchen, mit mechanischen Hilfsmitteln andere Planeten zu erreichen, sollten sich darüber bewusst sein, dass ein der Atmosphäre der Erde angepasster Organismus nicht in den Atmosphären anderer Planeten existieren kann. Daher sind die Versuche des Menschen, den Mond, die Sonne oder den Mars zu erreichen, nutzlos. Denn die unterschiedlichen Atmosphären, die auf diesen Planeten herrschen, sind nicht geeignet, den menschlichen Organismus am Leben zu erhalten. Dennoch kann jeder zu jedem beliebigen Planeten reisen, jedoch nur durch eine psychologische Veränderung des Geistes oder durch mystische Yoga-Kräfte. Der Geist ist das Zentrum des materiellen Körpers. Der allmähliche Entwicklungsprozess des materiellen Körpers ist von den psychologischen Veränderungen des Geistes abhängig. Die Veränderungen, die zum Beispiel im Körper einer Raupe stattfinden, wenn sich diese in einen Schmetterling verwandelt, oder die in der modernen Medizin ausgeführten Operationen, bei denen der Körper eines Mannes in den einer Frau oder umgekehrt verwandelt wird, hängen mehr oder weniger von psychologischen Veränderungen ab. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass ein Mensch, der zur Zeit des Todes seinen Geist auf die Gestalt des höchsten persönlichen Gottes Sri Krishna konzentriert und dabei seinen Körper verlässt, augenblicklich in die spirituelle bzw. antimaterielle Welt eingehen kann. Das bedeutet, dass jeder, der seinen Geist durch die vorgeschriebenen Regeln des hingebungsvollen Dienens darin schult, sich von der Materie zu lösen und sich auf die spirituelle Gestalt des persönlichen Gottes zu konzentrieren, sehr leicht das Königreich Gottes im antimateriellen Himmel erreichen kann. In ähnlicher Weise kann man auch, wenn man den gegenwärtigen Körper verlässt, das heißt nach dem Tode, jeden anderen beliebigen Planeten des materiellen Himmels erreichen. Wenn man also zum Mond, zur Sonne oder zum Mars gehen will, kann man ohne Schwierigkeit dorthin gelangen, wenn man die in dieser Hinsicht vorgeschriebenen Regeln befolgt. Die Gita bestätigt diese Aussage wie folgt. Den Seinszustand, an den man sich beim Verlassen des Körpers erinnert, wird man ohne Zweifel erreichen. Bhagavad Gita, Kapitel 8, Vers 6. Obwohl Maharaj Bharata sein Leben in strenger Askese verbrachte, dachte er im Augenblick des Todes an ein Reh und musste daher den Körper eines Rehs annehmen. Da er aber das Bewusstsein seines vergangenen Lebens behielt, konnte er sich genau an alles erinnern und erkannte seinen Fehler. Man sollte sich unbedingt darüber bewusst sein, dass die Gedanken im Augenblick des Todes von den Handlungen beeinflusst werden, die man während seines Lebens ausgeführt hat. Im Srimad Bhagavatam wird beschrieben, wie man zum Beispiel den Mond erreichen kann. Materialistische Menschen, die keine Kenntnis vom Königreich Gottes haben, streben nach materiellem Reichtum, Ruhm und Prestige. Solche Menschen sorgen sich um das Wohl ihrer Familie nur, weil sie ihren selbstsüchtigen Zielen dienen wollen. Aus den gleichen Motiven nehmen sie auch Anteil am sozialen und nationalen Fortschritt. Sie werden ganz und gar von der mechanischen und rituellen Verrichtung ihrer vorgeschriebenen Pflichten in Anspruch genommen und neigen daher sehr leicht dazu, die Pitras, die Vorfahren und die herrschenden Halbgötter durch die in den offenbarten Schriften vorgeschriebenen Opfer zufriedenzustellen. Menschen, die solche Opferhandlungen und Zeremonien für das Ein und Alles halten, gehen nach dem Tod zum Mond, der von Khandra, einem Halbgott, regiert wird. Wenn sie auf diese Weise zum Mond erhoben worden sind, erhalten sie die Gelegenheit, sich am Soma Rasa, einem himmlischen Trank, zu erfreuen. Die Atmosphäre des Mondes ist weitaus angenehmer und das Leben dort in vieler Hinsicht genussreicher als auf der Erde. Wenn eine Seele, die den Mond erreicht hat, diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, um zu höheren Planeten erhoben zu werden, fällt sie von ihrer hohen Position wieder herunter und ist erneut gezwungen, auf die Erde oder einen ähnlichen Planeten zurückzukehren. Doch auch wenn die Materialisten das höchste Planetensystem erreichen, bei der Auflösung der kosmischen Manifestation werden sie unweigerlich vernichtet werden. Die Planetensysteme des spirituellen Himmels bestehen aus unzähligen Vaikuntha-Planeten, die im Brahmajyoti, der Ausstrahlung des höchsten persönlichen Gottes, schweben. Die Vaikunthas, die spirituellen Planeten, sind eine Manifestation der inneren Energie des Herrn und stehen zu den materiellen Planeten, einer Manifestation der äußeren Energie, in einem zahlenmäßigen Verhältnis von 4 zu 1. Die armseligen Materialisten jedoch sind eifrig darum bemüht, die Welt durch politische und ähnliche Maßnahmen zu verbessern, wobei sie gänzlich vergessen, dass sie sich auf einem Planeten befinden, der in der Schöpfung Gottes höchst unbedeutend ist. Das gesamte Universum mit seinen unzähligen Planeten, die in zahllosen Galaxien schweben, kann mit einem Senfkorn verglichen werden, das sich in einem Sack voller Senfkörner befindet. Doch der jämmerliche Materialist schmiedet Pläne, wie er auf diesem winzigen Erdplaneten bequem leben kann und verschwendet somit seine wertvolle menschliche Energie mit etwas, was von Anfang an dazu verurteilt ist, in Frustration zu enden. Statt seine Zeit mit endlosen Grübeleien über Geschäftsvorteile zu verschwenden, hätte er nach einem einfachen Leben mit einem hohen spirituellen Bewusstsein streben sollen und sich somit vor der nicht endenden materialistischen Ruhelosigkeit bewahren können. Wenn ein Materialist ein angenehmes Leben genießen will, so kann er sich zu höheren Planeten erheben, wo er materielle Freuden erfahren kann, die alle Genüsse, die unser Erdplanet bietet, bei weitem übertreffen. Es ist jedoch das Klügste, wenn man sich darauf vorbereitet, nach Verlassen des materiellen Körpers zum spirituellen Himmel zurückzukehren. Wenn man dennoch das starke Verlangen hat, materielle Annehmlichkeiten zu genießen, kann man sich mit Hilfe mystischer Kräfte zu anderen Planeten im materiellen Himmel erheben. Die spielzeugähnlichen Raumfahrzeuge der Astronauten jedoch sind nichts weiter als kindische Vergnügungen, die für solche Zwecke ungeeignet sind. Das Astanga-Yoga-System ist ein materialistischer Vorgang, die Luft im Körper zu beherrschen, wobei man sie vom Magen zum Nabel erhebt, von dort zur Brust, daraufhin zum Schlüsselbein und von dort zu den Augäpfeln, zum Kleinhirn und schließlich zu jedem beliebigen Planeten. Die materialistischen Wissenschaftler rechnen mit den Geschwindigkeiten der Luft und des Lichts, doch sie haben keine Kenntnis von den Geschwindigkeiten des Geistes und der Intelligenz. Jeder von uns hat eine begrenzte Erfahrung von der Geschwindigkeit des Geistes, denn in weniger als einer Sekunde können wir mit unserem Geist an Orte wandern, die unter Umständen Hunderttausende von Kilometern entfernt liegen. Die Intelligenz ist sogar feiner, doch noch feiner als die Intelligenz ist die Seele, die im Gegensatz zum materiellen Geist und zur materiellen Intelligenz von spiritueller bzw. antimaterieller Natur ist. Die Seele ist hunderttausendmal feiner und mächtiger als die Intelligenz. Wir können uns daher die Geschwindigkeit der Seele bei ihrer Reise von einem Planeten zum anderen kaum vorstellen. Es ist jedoch selbstverständlich, dass die Seele aus eigener Kraft reist und nicht unter Zuhilfenahme eines materiellen Fahrzeugs. Unsere tierische Zivilisation, die den Sinn des Lebens darin sieht, zu essen, zu schlafen, sich zu verteidigen und die Sinne zu befriedigen, hat den Menschen so weit in die Irre geführt, dass er vergessen hat, wie mächtig seine Seele ist. Wie bereits zuvor beschrieben wurde, ist die Seele ein spiritueller Funke, der viele Male leuchtender, strahlender und mächtiger ist als die Sonne, der Mond oder die Elektrizität. Das menschliche Leben ist vergeudet, wenn man nicht erkennt, dass man in Wirklichkeit mit der Seele und nicht mit dem Körper identisch ist. Sri Krishna Chaitanya erschien zusammen mit seinem Schüler Nityananda, um den Menschen vor einer solchen irreführenden Zivilisation zu bewahren. Das Srimad Bhagavatam beschreibt ebenfalls, auf welche Weise ein Yogi zu jedem beliebigen Planeten im Universum reisen kann. Wenn der Yogi die Lebenskraft zum Kleinhirn erhoben hat, ist die Gefahr sehr groß, dass diese Kraft aus den Augen, der Nase und den Ohren und so weiter hervorschießt, da in diesem Bereich die siebte Kreisbahn der Lebenskraft liegt. Doch der Yogi kann diese Öffnungen verschließen, indem er die Atmung einstellt. Wenn dies geschehen ist, sammelt er seine Lebenskraft zwischen den Augenbrauen und konzentriert sich mit seiner ganzen Kraft auf den Planeten, den er nach dem Verlassen des Körpers erreichen möchte. Er kann sich entscheiden, ob er in das Reich Krishnas, die transzendentalen Vaikuntha-Planeten, eingehen möchte, von denen er nicht wieder in die materielle Welt zurückkehren muss, oder ob er zu den höheren Planeten des materiellen Universums reisen will. Dem vollkommenen Yogi stehen beide Möglichkeiten offen. Für den vollendeten Yogi, der es versteht, den Körper bei klarem Bewusstsein zu verlassen, ist die Reise von einem Planeten zum anderen so einfach wie für einen gewöhnlichen Menschen der Gang zum Supermarkt. Wie bereits erwähnt wurde, ist der materielle Körper lediglich eine Hülle, die die spirituelle Seele bedeckt. Der feinstoffliche Körper, das heißt Geist, Intelligenz und falsches Ich, bildet die feinere Hülle. Und der grobstoffliche Körper, der aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht, bildet die gröbere, äußere Hülle der Seele. Daher kann jede fortgeschrittene Seele, die durch Yoga die Selbstverwirklichung erlangt hat und die Beziehung zwischen der materiellen und spirituellen Natur versteht, ihr grobstoffliches Gewand nach Belieben verlassen. Durch die Gnade Gottes ist uns völlige Freiheit gegeben. Da der Herr sehr gütig ist, können wir überall leben, auf jedem Planeten, je nach Wunsch, entweder im spirituellen oder im materiellen Himmel. Doch der Missbrauch dieser Freiheit ist die Ursache dafür, dass man in die materielle Welt herunterfällt und dort die dreifachen Leiden des bedingten Lebens ertragen muss. Die Leiden eines solch erbärmlichen Lebens in der materiellen Welt, das durch die freie Wahl der Seele verursacht wird, wird in Miltons Paradise Lost, das verlorene Paradies, sehr treffend geschildert. In ähnlicher Weise kann die Seele durch die gleiche freie Entscheidung das verlorene Paradies zurückgewinnen und nach Hause, zu Gott, zurückkehren. Zum kritischen Zeitpunkt des Todes kann man die Lebenskraft zwischen den beiden Augenbrauen sammeln und sich entscheiden, wohin man gehen möchte. Wenn man bereit ist, jede Verbindung mit der materiellen Welt aufzugeben, kann man in weniger als einer Sekunde die transzendentalen Vaikuntha-Planeten erreichen und dort in seinem spirituellen Körper erscheinen, der für die spirituelle Atmosphäre geeignet ist. Man muss lediglich den Wunsch entwickeln, sowohl die feinen als auch die groben Formen der materiellen Welt zu verlassen. Daraufhin muss man die lebendige Kraft zum höchsten Teil des Schädels erheben und schließlich durch ein Loch in der Schädeldecke, das Brahmarandra genannt wird, den Körper verlassen. Einem Yogi, der die Vollkommenheit erlangt hat, bereitet dies keine Schwierigkeiten. Selbstverständlich hat jeder Mensch einen freien Willen. Wenn er sich daher nicht aus der materiellen Welt befreien will, besteht für ihn die Möglichkeit, das Leben eines Brahmapada, das Amt, das Brahma bekleidet, zu genießen und Siddhaloka zu besuchen, die Planeten, auf denen Wesen leben, die auf der materiellen Ebene die Vollkommenheit erreicht haben und daher die Fähigkeit besitzen, die Schwerkraft, den Raum und die Zeit und so weiter zu beherrschen. Um die höheren Planeten im materiellen Universum zu erreichen, ist es nicht notwendig, den Geist und die Intelligenz, die feinstoffliche Materie, aufzugeben. Man muss lediglich den Bereich der grobstofflichen Materie, den Körper, verlassen. Auf jedem Planeten herrscht eine besondere Atmosphäre. Und wenn man zu einem bestimmten Planeten im materiellen Universum reisen will, muss man seinen gegenwärtigen materiellen Körper den klimatischen Verhältnissen des jeweiligen Planeten anpassen. Wenn jemand zum Beispiel von Indien nach Europa reisen will, wo völlig andere Klimaverhältnisse herrschen, muss er seine Kleidung dementsprechend wechseln. In ähnlicher Weise ist auch ein vollständiger Wechsel des Körpers notwendig, wenn man zu den transzendentalen Vaikuntha-Planeten gelangen möchte. Doch sollte man den Wunsch haben, die höheren materiellen Planeten zu erreichen, kann man sein feinstoffliches Gewand aus Geist, Intelligenz und Ich behalten und muss lediglich sein grobstoffliches Gewand, den Körper, zurücklassen, das aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht. Wenn man jedoch zu einem transzendentalen Planeten gehen möchte, muss man sowohl den feinen als auch den grobstofflichen Körper gegen einen spirituellen Körper eintauschen. Denn man kann in den spirituellen Himmel nur eingehen, wenn man eine völlig spirituelle Form angenommen hat. Wenn man diesen Wunsch entwickelt, findet der Wandel des Körpers zur Zeit des Todes von selbst statt. Doch es ist nur möglich, diesen Wunsch im Augenblick des Todes zu haben, wenn man ihn während seines Lebens entwickelt hat. Wo man seine Schätze hat, dort hat man auch sein Herz. Allein durch hingebungsvolles Dienen kann man das Verlangen entwickeln, in das Königreich Gottes zurückzukehren. Die folgenden Einzelheiten geben einen allgemeinen Überblick, wie man sich auf eine unbeschwerte Reise zu den Vaikuntha-Planeten vorbereiten kann, wo das Leben frei von Geburt, Alter, Krankheit und Tod ist. Grundprinzipien, die zu befolgen sind. Positive Aktivitäten. Erstens. Der ernsthafte Schüler muss einen echten spirituellen Meister annehmen, um sich von ihm wissenschaftlich unterweisen zu lassen. Weil die Sinne materiell sind, ist es unmöglich, mit ihnen die Transzendenz zu erkennen. Daher müssen die Sinne mit Hilfe einer vorgeschriebenen Methode unter der Führung des spirituellen Meisters spiritualisiert werden. Zweitens. Wenn der Schüler einen echten spirituellen Meister gefunden hat, muss er von ihm die Initiation empfangen. Dies bildet den Grundstein der spirituellen Ausbildung. Drittens. Der Schüler muss bereit sein, den spirituellen Meister in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Ein echter spiritueller Meister, der mit der spirituellen Wissenschaft vertraut ist und alle spirituellen Schriften wie die Bhagavad Gita, den Vedanta, das Srimad Bhagavatam, die Upanishaden und so weiter genau kennt, der selbst verwirklicht ist, da er eine spürbare Verbindung zum höchsten Herrn hergestellt hat, ist das transparente Medium, durch das der ernsthafte Schüler auf den Pfad nach Vaikuntha geführt werden kann. Der spirituelle Meister muss in jeder Hinsicht zufriedengestellt werden, denn schon allein durch seine Segnungen kann ein Schüler erstaunliche Fortschritte machen. Viertens. Ein intelligenter Schüler sollte dem spirituellen Meister intelligente Fragen stellen, um auf diese Weise alle Zweifel zu beseitigen. Der spirituelle Meister zeigt den Weg zur Selbstverwirklichung nicht nach seinem Gutdünken, sondern hält sich dabei strikt an die Prinzipien der Autoritäten, die bereits vor ihm diesen Pfad beschritten haben. Ihre Namen werden in den Schriften angegeben, und daher sollte man unter der Führung des spirituellen Meisters ihrem Beispiel folgen. Der echte spirituelle Meister weicht niemals vom Pfad der Autoritäten ab. Fünftens. Der Schüler sollte ständig versuchen, dem Beispiel der großen Weisen zu folgen, die nach der gleichen Methode gehandelt haben und erfolgreich waren. Dies sollte er zum Ziel seines Lebens machen. Doch man sollte die Autoritäten nicht nachahmen, sondern ihrem Beispiel, der jeweiligen Zeit und den besonderen Umständen entsprechend folgen. Sechstens. Der Schüler muss gewillt sein, seine Gewohnheiten im Sinne der Anweisungen zu ändern, die in den maßgebenden Schriften enthalten sind. Und er muss bereit sein, dem Beispiel Ajunas zu folgen und für die Zufriedenstellung des Herrn Anhaftung und Ablehnung aufzugeben. Siebtens. Der Schüler sollte in einer spirituellen Atmosphäre leben. Achtens. Er sollte mit dem zufrieden sein, was er zum Leben benötigt. Er sollte nicht versuchen, mehr Geld zu erlangen, als notwendig ist, um ein einfaches Leben zu führen. Neuntens. Er muss die Fasttage einhalten, wie zum Beispiel den 11. Tag nach Voll- und Neumond. Zehntens. Er muss dem Banyanbaum, der Kuh, dem gelehrten Brahmana und dem Gottgeweihten Respekt erweisen. Dies sind die ersten Schritte auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienens. Nach und nach muss der Schüler jedoch auch die Verbote beachten, die wie folgt lauten. Elftens. Man sollte darauf achten, keine Vergehen beim Ausführen des hingebungsvollen Dienens und beim Chanten, von Englisch to chant, singen oder sprechen, der heiligen Namen zu begehen. Zwölftens. Man sollte es vermeiden, unnötigerweise mit Nicht-Gottgeweihten zusammen zu sein. Dreizehntens. Man darf keine unbegrenzte Anzahl Schüler annehmen. Das bedeutet, dass ein Schüler, der mit Erfolg die ersten 12 Anweisungen befolgt hat, selbst ein spiritueller Meister werden kann. Ebenso wie ein qualifizierter Schüler in einer Schulklasse der Klassensprecher seiner Mitschüler werden kann. 14. Er darf sich nicht durch bloßes Zitieren aus den Schriften für einen großen Gelehrten ausgeben. Er muss über das grundlegende Wissen der notwendigen Bücher verfügen und sollte es vermeiden, sich mit überflüssigen Schriften zu befassen. 15. Durch regelmäßiges Befolgen der oben erwähnten 14 Regeln wird der ernsthafte Schüler auch bei den größten Prüfungen wie materieller Verlust oder Gewinn seinen Gleichmut bewahren können. 16. Erreicht er die nächste Stufe, wird er von Klagen und Illusionen nicht mehr beeinflusst. 17. Er sollte nicht über die Religion oder die Art der Verehrung eines anderen Menschen spotten, noch über den höchsten persönlichen Gott oder seine Geweihten. 18. Er darf niemals eine Lästerung des Herrn oder seiner Geweihten dulden. 19. Er sollte keine Gespräche führen, die die Beziehungen zwischen Mann und Frau zum Thema haben. Noch sollte er seine Zeit mit nutzlosem Gerede über die Familienangelegenheiten anderer verschwenden. 20. Er sollte keinem Lebewesen körperliches oder psychisches Leid zufügen.